Lost in the silence, a podcast unknown, movie compart, a world of its own, spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, movie compart shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright, diving deep into movies with all their might.
Hallo meine lieben Zuhörer, hier ist der Movie-Kompott wieder, Fabs Gimo ist da und Arne RSN8887 ist auch wieder da. Hey Arne, ich freue mich so, dass du wieder dabei bist.
Hallo Fab, ich freue mich auch total.
Super, dann sind wir schon zwei und wir machen heute mal ein bisschen untypisch, aber also weil es selten vorkommt, aber heute verlassen wir mal die strengen Filmpfade und begeben uns auf die Suche nach coolen Serien, die wir in letzter Zeit gesehen haben oder die wir einfach generell toll finden. Und also ich habe mir so gedacht, dass wir jeder drei Serien vorstellen und zwar abwechselnd. Und ich weiß auch nicht, was du vorbereitet hast, Arne, und du weißt auch nicht, was ich an Serien jetzt mir ausgedacht habe. Vielleicht haben wir ja sogar was doppelt. Wer weiß das schon? Und ich würde sagen, wir arbeiten uns dann vor von Platz 3 abwechselnd zu Platz 2 und dann schließlich zu Platz 1. Was hältst du davon?
Genau.
Ja, ist so ein bisschen wie der Top 3 Talk, aber wir machen das halt dann doch nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Mal schauen. Ich würde sagen, ich überlasse dir gerne den ersten Vortrag oder was auch immer du mir jetzt als erstes vorstellen willst, deinen Platz 3. Arne, leg los bitte.
Ja, mein Platz 3 ist wahrscheinlich was man in Deutschland nur wenig oder gar nicht kennt. Ich glaube, das wurde nie tatsächlich auf Deutsch übersetzt. Und das ist die Serie Freaks and Geeks.
Ja, Freaks das sagt mir Geeks. Tatsächlich auch nix.
Ja, super. Dann kann ich es kurz erklären. Also Freaks and Geeks habe ich hier in den USA kennengelernt. Das ist eine Serie, das gab es eine Staffel von, die kam 1999 oder 2000 oder so raus. Und da geht es um so Highschool Kinder, und zwar geht es um eine Familie und der Sohn Sam in den 80ern. Der Sohn Sam ist halt irgendwie so in der 7. Klasse oder so und seine größere Schwester Lindsay aus der gleichen Familie ist dann schon so in der also 11. Klasse oder so relativ weit oben, etwas älter. Und die ganze Serie geht darum, was diese Kinder da erleben in ihren jeweiligen Cliquen. Der Sam ist so ein totaler Geek, so ein Nerd. Und die Lindsay, seine große Schwester, die will jetzt unbedingt cool sein und dann haben die da so ihre Klicken. Man sieht aber auch immer, wie die dann so Abendessen mit ihren Eltern und wie peinlich das alles ist, so, ne, was sie da für Gespräche haben und so am Essenstisch. Und diese coolen Leute, diese coole Truppe von Lindsay, die besteht aus so Halbstarken und das ist halt ein Wahnsinns-Star-Aufgebot bei Freaks and Geeks. Da spielt zum Beispiel ein junger James Franco mit. Der ist so der coolste in der Truppe mit der Lederjacke. Seth Rogen spielt einen der coolen, der in so ein Mädchen da verliebt ist, die immer Tuba spielt, ist auch total, Tuba Girl nennt er die, aber ist auch total witzig, der sich dann so von so einem totalen Arsch noch zu einem netten praktisch entwickelt. Jason Segel, Busy Phillips, John Francis Daly, Martin Starr, also ganz tolle Schauspieler.
Okay, cool.
Da noch als junge Leute. Und dann gibt's auch so Szenen, wo der ist Drummer aus dieser coolen Truppe da, von den Älteren. Und dann muss er da irgendwie bei so einer Band vorspielen und er denkt so, er ist der coolste Drummer und verhaut's halt total. Er kann halt gar nicht genug spielen und kann's nicht glauben, dass er nicht aufgenommen wird und merkt mit einmal, oh Mann, ich muss mich echt voll anstrengen, um irgendwas zu reißen als Musiker so, weil er immer die Schule so links liegen lässt. Es geht um deren erste so Erfahrung mit Liebe, mit also Coming of Age so. Es geht darum, wie die dann zum ersten Mal Haschisch raucht, die Lindsay, um cool zu sein und all so ein Kram. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie Wonder Years, wenn du das kennst, mit diesem Jungen da.
Ja, ja.
Durchaus. Aber ich find's noch besser, weil es gibt halt den kleinen Jungen und diese größere Schwester, deren Geschichte beide erzählt werden an der gleichen Schule. Also es hat noch ein bisschen mehr. Okay. Es gibt, glaube ich, 18 oder so Episoden. Ich habe hier das DVD-Boxset mir geholt. Freaks and Geeks. Ich kann es nur empfehlen. Total super.
Aus welchem Jahr ist
es? Kommt von aus 1999, glaube ich.
Okay.
Von 1999. Krass. Jede Folge ist 45 Minuten. Es ist eine lange, durchgezogene Geschichte halt.
Verstehe. Und die ist dann aber auch komplett durcherzählt, sozusagen. Da gibt's nicht mehr.
Nach 18 Folgen ist dann Schluss. Sie haben, glaube ich, geplant, noch mehr zu machen, aber es hat dann schon ein gutes Ende. Also es endet schon irgendwie so, es ist gut, ja.
Ja, generell habe ich ja gar nichts dagegen, wenn es auch mal abgeschlossene Geschichten und Miniserien und sowas gibt. Es muss nicht immer eine endlos ausgeweitete Rolle werden. Also hört sich schon mal ganz cool an. Und interessant, also der Name, irgendwie habe ich den schon mal gehört, aber ist wahrscheinlich wirklich nie hier veröffentlicht worden, weil ich habe davon, also ist mir noch nie in irgendeiner Form aufgefallen, die Serie. Aber gut, ist halt auch ein bisschen älter. Also.
Ja, und es ist halt auch natürlich, wie bei Wonder Years, es ist auch wirklich, ouch. Irgendwas hat mich gerade gestochen, Unfall, irgendein Moskito oder so, irgendeine Mücke. Ouch, voll an den Finger gestochen, aber richtig, wo es wehtut, so. Oh.
Geil, wie gemein. Ja,
es hat gezogen. Okay, was ich noch sagen wollte, ist halt auch übel Comedy, so allein schon der Vorspann, wenn der läuft, da machen die da so Schulfotos, ne? Und wie die da so alle rumhampeln. Und diese Gespräche bei den Eltern, ne, du lachst dich schlapp, weil die Eltern halt überhaupt nicht so raffen, was bei den Kindern abgeht und so, ne, und so total immer voll keinen Plan haben.
Okay, und selbst jetzt, wo das irgendwie 25 Jahre oder noch älter ist, ist es trotzdem noch, kann man da irgendwie reingucken, ohne dass es komisch ist, oder wie?
Ja, total, weil es war halt damals schon Retro, weil es geht halt um die 80er Jahre.
Da schon um die 80er oder so.
Die sind in einer Highschool irgendwo nahe Detroit, aber in so einem Vorort oder so. Und halt, es spielt halt in den 80er Jahren. Von daher ist es natürlich für mich cool, weil ich ja auch in den 80er Jahren groß geworden bin. Natürlich nicht in den USA, aber du hast natürlich dieses coole 80er Jahre Flair, die ganzen Klamotten und so, was die alle tragen. Ist halt alles dieses Zeug, was man aus den 80ern kennt. Also es war damals, als es rauskam, schon Retro und funktioniert deswegen auch heute noch.
Klar, hört sich so super an. Also ich werde auf jeden Fall mal irgendwie danach suchen und gucken, ob ich mir mal die Folgen irgendwo finde und die mir reindrehen kann. Also ich finde das ganz sicher. Haha.
Kann ich nur empfehlen, du lachst dich zum Teil schlapp. Es ist echt gut. Okay.
Okay. Gut, also, ja, wolltest du noch was dazu sagen? Sonst komme ich zu meinem dritten Platz.
Eines fällt mir gerade noch ein, ist mir jetzt gerade eben eingefallen, so eine Szene ist so toll in der Serie, weil da findet der Junge raus, dass irgendwie einer, der Junge findet raus, dass seine Mutter hat eine Affäre oder sein Vater hat eine Affäre oder irgendwie sowas, ne? Und dann finden sie einfach so einen fremden, so eine Garagentür-Fernsteuerung, die nicht zu ihrem Haus gehörten. Er so, oh, das ist, ich muss jetzt rausfinden, zu welchem Haus diese Garagentür-Öffner, zu welchem Haus der gehört. Und dann fahren sie auf ihren BMX-Rädern und so durch den ganzen Vorort und klicken immer so, ne, von Weitem und schauen, welche Garagentür wird sich jetzt öffnen. Das war eine so coole Idee. Und was danach dann alles passiert, wenn sie dann endlich die Garagentür finden und so, ist einfach echt, also ist es voll von solchen Ideen.
Klasse.
Ja.
Bin begeistert. Ja, okay, völlig unerwartet, der dritte Platz. Na, mal sehen, was du zu meinem sagst. Mein dritter Platz ist eine relativ neue Serie von 2023 und zwar Silo oder Silo, wie auch immer. Hast du die gesehen eigentlich?
Ja, natürlich habe ich die gesehen, super, ja.
Okay, ja, also diese Science-Fiction-Dystopik-Serie, die hat mich doch sehr begeistert und die ist gar nicht so, die ist ein bisschen irgendwie unterm Radar durchgerutscht, keine Ahnung, weil ich fand die außergewöhnlich gut. Also so, du musst dir vorstellen, also weißt du ja selber, ich erzähle es jetzt eher fürs Publikum als für dich, dass das irgendwie in so einer Zukunft, nachdem irgendeine globale Katastrophe passiert ist und man draußen eigentlich nicht mehr leben kann, ist man halt in so einem Silo drin, was irgendwie 144 Stockwerke tief nach unten geht mit so einer Wendeltreppe in der Mitte. Und da leben Zehntausende von Menschen und unter also einer ziemlich rigiden Art von Regierung. Und irgendwie gibt's so alte Technik von früher, wie irgendwie Festplatten oder sowas. Und es gibt, aber das ist alles irgendwie verboten und keiner darf da irgendwie an die Vergangenheit ran. Da wird dran nicht gerüttelt und alle leben so für sich. Und wenn einer wirklich mal rausgehen will, dann darf er das auch, aber dann die Leute, die dann rausgehen, die werden dann noch beobachtet und die sterben dann nach kürzerer Zeit irgendwie, weil draußen kann man es wohl tatsächlich nicht aushalten und nicht überleben. Und ja, da passiert dann was, da gibt es dann einen Mord irgendwie, wie war das der, ich glaube der Sheriff wird ermordet oder so oder irgendwie der Freund von der Hauptdarstellerin, die gespielt wird von Rebecca Ferguson. Ach, ich liebe sie so sehr. Sie war auch bei Dune, bei der neuen Dune-Verfilmung, die Mutter. Und die spielt dann diese Juliette Nichols, die dann halt sozusagen die neue Sheriffin wird und die dann den Fall untersucht und irgendwie auch ihr Geliebter, ihr Freund, der irgendwie so alte Technik irgendwo unten im Keller heimlich sammelt, der wird irgendwie ermordet und sie will dem halt auf die Spur gehen. Und das ist eine total interessante Serie. Da gibt's auch ganz sicher noch eine zweite Staffel, wo halt so im Laufe der ersten Staffel so eine Art, da wird irgendwas so aufgedeckt, was keiner wissen darf. Ne? Alle werden eigentlich heimlich beobachtet und sie muss dann irgendwie rausfinden, was da irgendwie wirklich passiert ist und sich mit allen irgendwie anlegen. Da gibt's ja auch noch andere tolle Schauspieler, wie zum Beispiel Tim Robbins spielt mit, irgendwie Ian Glenn, Will Patton und so und Geraldine James. Das sind so Leute, die ich kenne, zumindest Tim Robbins sollte eigentlich jeder kennen. Der ist berühmt auch schon seit ewigen Zeiten. Und die sind alle hervorragend. Also diese Serie macht ein großes Geheimnis aus allem und wickelt es nur so langsam auf, aber die ganze Zeit behält es irgendwie so eine Spannung bei, die ich total aufregend fand. Und das hat mich einfach in einem Rutsch durch die ganze Serie durchgeführt. Ich habe die mehr oder weniger durchgebinged, weil ich die so toll fand. Und also kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ich werde jetzt hier auch nicht Einzelheiten da irgendwie noch preisgeben, aber es hat natürlich alles dann auch immer mit der Geschichte der jeweiligen Person zu tun. Und auch weil da unten irgendwie der Platz und die Ressourcen begrenzt sind, dürfen immer nicht alle Kinder kriegen. Da müssen sie sich eine Erlaubnis holen und dann klappt es irgendwie immer nicht. Und also viele verschiedene Sachen werden da irgendwie angesprochen und dann halt auch im Laufe der Zeit aufgeklärt. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie komplett im Dunkeln gelassen wird, sondern man kriegt dann auch einiges raus. Und das ist alles sehr spannend, wie so ein Thriller, wie so eine Detektivgeschichte ist es halt aufgebaut. Und kann ich nur sehr empfehlen, die Serie. Und da die auch noch relativ neu ist, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Streamingdienst die läuft. Aber sie ist sehr gut. Und ach, hier steht es bei Apple TV. Ne? Bei Apple TV ist es. Und dann kann man das wohl da gucken. Und für alle, die sich mehr mit dem Internet ausgucken, die können es auch halt woanders gucken. Aber das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Okay.
Genau, ja. Ich habe die auch gesehen und ich fand die auch super. Ich habe sogar davor, als es das noch gar nicht gab, als Fernsehserie, hatte ich da schon dieses Buch gelesen, weil es gibt tatsächlich eine Trilogie von Büchern, auf denen das basiert, von Hugh Howey, so ein Science-Fiction-Autor. Die heißen, glaube ich, Wool, Shift und Dust oder so. Und ich hatte das erste als Hörbuch gelesen, fand das auch total super. Und die Serie hält sich relativ gut an das Buch. Also ich hatte dann auch das Twist-Ende, kannte ich schon aus dem Buch. Und okay, das war dann steht, auch so. Also
hier steht, dass nur die erste Hälfte des ersten Romans sozusagen verfilmt wurde jetzt sozusagen.
Genau, weil das geht dann im Roman noch weiter, das stimmt. Aber das, was sie übernommen haben, ist schon sehr nah dran. Und ja, es hat natürlich auch ein super Twist-Ende. Ja.
Ja, also es gibt ein paar Unterschiede zur Serie, die stehen hier sogar im Wikipedia-Artikel. Also als Beispiel, dass irgendwie dass es eigentlich diese Liebesbeziehung zwischen Juliette und George, die gibt's im Roman nicht. Irgendwie, was soll es? Haben sie ein paar Kleinigkeiten, haben sie noch dramatisiert. Und der eine begeht auch keinen Selbstmord, so wird schon jemand anders vergiftet. Aber das sind tatsächlich Kleinigkeiten. Du hast recht. Also im Großen und Ganzen scheint es wohl sehr nah an der Vorlage zu sein.
Ja, genau. Sowas haben sie dann verändert. Wollten sie wahrscheinlich dann auch keinen Selbstmord zeigen oder so, was weiß ich. Aber mir gefällt die Serie auch optisch sehr gut. Es ist so cool gemacht, wie das aussieht da unten alles. Ne? Es hat auch so ein bisschen was von Fallout, finde ich. Die leben ja wie in so einem Vault, wie in diesem Bunker. So, ne?
Hast vollkommen recht. Nur alles ist in so braun und rot, so erdigen, warmen Tönen gehalten. Und es ist wirklich ganz nett, also ganz toll gemacht. Auch wie dieses Silo aufgebaut ist, ne, mit dieser riesigen Wendeltreppe in der Mitte, wo sie alle mal hoch und runter latschen müssen. Und unten leben dann doch die Untersten und die Ingenieure und die Techniker und die armen Leute. Und oben sind dann doch die etwas Besseren, obwohl sie eigentlich alle behaupten, dass sie alle gleich wären. Ne, also da ist schon einiges an Drama, was auf einen wartet. Und ist wirklich, wirklich gut umgesetzt. Kann man wirklich an nichts meckern an dieser Serie.
Ja, toll. Super, ja.
Okay, dann bist du wieder dran.
Genau, ich bin wieder dran und jetzt nehme ich mir als für meinen Platz 2 habe ich mir The Expanse genommen. Ich sag immer
Expanse. Liebst du ja tatsächlich sehr.
Ich liebe es, ich bin halt Science-Fiction-Fan und The Expanse, das war so toll. Also ist halt eine epische Science-Fiction-Serie. Es basiert auf Büchern von James S.A. Corey, diese Expanse-Bücher. Und es gibt von der Serie 6 Staffeln, sie kam, wann kam sie raus? Weiß ich nicht mehr. 2015 kam sie schon raus, die erste Staffel. Also,
naja, ja, ist schon eine Weile her. Ich viel. Die ersten drei Staffeln habe ich auch noch gesehen. Tatsächlich.
Ah ja, ja, super. Und die Idee bei Expanse finde ich so cool, weil es geht darum so, wie soll man sagen? Ja,
dass die Menschheit sich schon ein bisschen im Sonnensystem ausgebreitet hat.
Die Menschheit ist schon ausgebreitet und es gibt halt diese Klassen so. Es gibt diese hart arbeitenden, so wie Minenarbeiter, die im Asteroidengürtel leben. Ja. Das sind halt so, wie Minenarbeiter. Und dann gibt's halt diese etepetete Oberschicht auf der Erde, so, ne? Ja. Und dann gibt's natürlich noch den Mars. Es gibt drei Fraktionen halt auf dem, drei Factions auf dem Mars sind die halt so ganz für sich allein, aber greifen irgendwie immer die Erde an. Also es gibt auch so einen Krieg zwischen Erde und Mars, so einen kalten Krieg sozusagen.
Ganz genau.
Das herrlich gemacht, diese Idee, dass es da so komplexe soziale Strukturen gibt, was man eigentlich von Science Fiction jetzt nicht so kennt, war super gemacht. Und die haben auch
die Außenaufnahmen von den Raumschiffen und so, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, alles so die Gravitation und alles, was dazugehört, wirklich die ganzen physikalischen Effekte da nachzubilden. Und deswegen wirkt das alles sehr pseudo-realistisch, finde ich.
Sehr realistisch, wie die navigieren und so richtig so mit Trägheit, ne, mit dieser Trägheit. Super gemacht. Sie haben auch eine Erklärung, warum sie so, wenn sie so schnell reisen, dann müssen sie sich irgendwas, wenn sie so schnell beschleunigen, ne, dann müssen sie sich immer irgendwas ins Blut pumpen, damit sie von den hohen G-Kräften, damit sie die überhaupt aushalten können. Also es ist auch eine witzige Idee. Es gibt irgendwann in der Serie auch so eine Szene, wo der eine aus so einem Raumschiff von der Erde dann flieht in so einem Sportflitzer, wie so ein Porsche, nur als Raumschiff. Das sieht auch richtig cool aus, so voll stromlinienförmig, rot und weiß gestreift und so. Dann fetzt er mit diesem winzigen Raumschiff durch die Gegend. Es wechselt ständig zwischen den verschiedenen Orten, Erde, Mars, Asteroidengürtel. Ja, die Leute im Asteroidengürtel haben auch richtig eine eigene Sprache, so eine Art Slang-Sprache, so, ne? Also, die kann man so halb verstehen, aber auch nicht so ganz. Die Beltas, ne? Die Beltas, das sind ja die Asteroidengürtel-Leute. Die alle
im Belt halt rumhängen, genau.
Und das ist auch so eine der Hauptgeschichten, ist halt, die wollen halt irgendwie ihre Unabhängigkeit und so. Und darum geht's auch so ein bisschen.
Und dann kommen da noch irgendwelche Außerirdischen dann irgendwie, war das nicht so?
Genau. Hatte ich jetzt ganz vergessen. Es gibt natürlich die Hauptstory ist, da gibt es so ein komisches außerirdisches Molekül, was sich wie so ein Virus so ausbreitet. Und dann ist halt, wo kommt das her? Was ist damit? Was ich auch an Expanse so unglaublich gut finde, das war im Buch aber auch schon so, die ganze erste Staffel ist völlig anders als der Rest. Die erste Staffel ist eine Detektivgeschichte, wo dieser so ein, der Hauptcharakter, ich weiß den Schauspieler nicht leider, kannte ich aber auch vorher nicht, den Schauspieler. Ich kann den Schauspielernamen nicht merken.
Das ist auch so ein B-Schauspieler eigentlich.
Ja. Eigentlich ja, dieser Joe Miller, der spielt halt diesen Joe Miller, der ist so eine Art Privatdetektiv und der muss halt rausfinden, wo so eine reiche Tochter irgendwie von so einem reichen Industriefuzzi oder so verschwunden ist. Und die ganze erste Staffel ist diese so eine Art Zukunftsdetektivgeschichte, wo der einfach halt so Indizien findet, rumreist und versucht, Interviews macht, versucht rauszufinden, wo ist die. Und das ist, die erste Staffel endet dann, diese Detektivgeschichte endet komplett am Ende der ersten Staffel und dann geht's ganz anders weiter. Also die ganzen anderen Staffeln, also haben dann eine viel größere, epische Geschichte, die das ganze Sonnensystem umspannt. Aber es fängt eben an mit dieser relativ kleinen, lokalisierten Detektivgeschichte. Das fand ich irgendwie total cool. Also da wird man so ein bisschen eingeführt in das Universum dadurch.
Ja, genau, ein ganz langes Worldbuilding haben sie in der Serie, stimmt. Und relativ viele Hauptdarsteller, also wirklich, weil es ja in allen Fraktionen gibt es ja ein, zwei, drei Leute oder so, die man dann weiter verfolgt immer. Und deswegen hat man da immer wieder, da gibt es ja auch irgendwas, war dann in der dritten Staffel, kam noch dann Marsbewohner irgendwie auf die Erde und dann haben die dann auch mit der hohen Schwerkraft natürlich voll zu kämpfen, weil das sind die ja vom Mars ja gar nicht mehr gewöhnt, die haben sich schon längst an den Mars angepasst und sind auf der Erde halt nicht so agil.
Und sie machen auch ständig sowas, dass die sich gegenseitig anklagen, ne? Dann machen die Aliens dieses Alien-Molekül-Ding, da macht irgendwas auf dem Mars und dann klagen die Erde an, dass sie das waren und dann eskaliert es halt.
Ja, genau, es ist immer so ein Weltkrieg fast irgendwie zu fassen, ne? Oder es gab schon mal einen großen Krieg zwischen Erde und Mars oder sowas, auch in der Vergangenheit. Da war schon mal irgendwas, also sehr interessant. Aber irgendwann wurde es mir dann halt auch zu Fülle. Also ich habe dann ab der dritten Staffel irgendwann, ich glaube, die dritte Staffel habe ich noch zu Ende geguckt. Und dann, als ich bei der vierten angefangen habe, dann kam ich nicht mehr rein. Ich weiß nicht warum, aber ich kam irgendwie nicht mehr rein.
Ich finde die Helden auch so sympathisch, dieser James Holden und die Naomi Nagata, die beiden, dieses Liebespaar da, die dann so diese Rocinante, das Hauptraumschiff, was da im, also die Hauptrolle spielen halt die auf ihrem Raumschiff der Rocinante, weil die da immer irgendwelche Konflikte beschwichtigen und so eigentlich für die Erde arbeiten, aber dann auch mit dem Mars mit einmal merken, die sind auch die Marsianer, da retten sie dann so eine Marsianerin und stehen dann zwischen den Fronten mit ihrem Raumschiff. Das ist auch eine der Sachen, die ich etwas unrealistisch finde, weil es halt immer irgendwie zufällig so passiert, dass die mit ihrem Raumschiff da immer gerade da sind, wo es gerade brenzlig ist und so und dann immer als Helden irgendwas wieder schlichten oder wieder rausfinden, dass
ja, na klar,
der große Krieg abgewehrt wird.
Zusammengebaut und zusammenkonstruiert. Aber das
total,
war auch eigentlich okay, fand ich.
Ja, eigentlich auch super. Und die Tricks sind halt super, das ganze Universum ist toll und ja, es ist halt
Man freut sich doch als Science-Fiction-Fan, freut man sich doch, wenn wenigstens so die ganze Physik mehr oder weniger stimmt und wenn da auch irgendwie von der Logik her nicht, das nicht allzu dumm ist oder so. Und das war schon wirklich gut gemacht. Hast du wirklich
recht.
Vielleicht gucke ich das auch nochmal weiter.
Es gab auch diese Frau, weißt du noch, diese Politikerin, ne, von der Erde. Die war auch so eine super gespielt. Bekannte
Schauspielerin, die aber auch schon relativ alt inzwischen ist. Ja, also ich kannte die irgendwoher.
Ich kannte die auch schon und die spielt halt, die ist, glaube ich, so eine Inderin oder so, ne?
Ja.
Die trägt zumindest immer diese indischen Klamotten und redet auch so ein bisschen mit so einem indischen Akzent und sie ist halt so abgehärtet irgendwie, die so flucht ohne Ende, sie macht dann immer irgendwelche krassen Entscheidungen, so, ne? Sie ist halt total die abgehärtete Politikerin, die schon irgendwie schon so voll zynisch ist, aber sie ist halt auch echt eine irre Person in der Serie. Einfach irre.
Du hast vollkommen recht, The Expanse ist wirklich, geht die denn eigentlich immer noch weiter oder ist die jetzt nach der 6. Staffel dann zu Ende oder ist da schon klar, dass da noch was kommt?
Da kommt nichts mehr, weil, soweit ich weiß, weil es war so, dass das schon vor der 6. Staffel abgesetzt wurde. Ich glaube, Amazon hatte das, wer hatte das? Sci-Fi Channel hatte das zuerst und das wurde dann irgendwann schon relativ früh abgesetzt. Und dann hat dieser Amazon-Typ, dieser Bezos, dieser Multibillionär oder was weiß ich, der fand die Serie so toll und hat dann mit seinem eigenen Geld die weiterfinanziert bei Amazon Prime. Geil. Und deswegen gibt's das jetzt auf Amazon halt. Weil der das irgendwie
Serie machen lassen, krass.
Ja, er wollte es halt unbedingt weiterhaben und dann hat er halt selber sein eigenes Geld investiert oder so. Und dann ging es halt weiter. Aber dann haben sie es, glaube ich, mit Staffel 6 dann komplett abgeschlossen. Ich glaube, das hatte ein ziemlich krasses Ende dann, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Okay.
Also, das war The Expanse, mein zweiter Teil. Der Hammer.
Wow, cool.
Vergessen. Ich habe sie hier als mir dann auch als Blu-ray, also übrigens, Freaks and Geeks habe ich mir als DVD-Boxset gekauft und The Expanse habe ich mir auch ganz billig bei Amazon als Blu-ray-Boxset gekauft. Das kommt auf 6 Blu-rays daher, jede Staffel eine Blu-ray und ja, ich musste es einfach besitzen, weil ich sie so liebe, diese Serie.
Okay, verstehe. Ja, na, ich bin ja nicht so der Sammlertyp, aber Verständnis habe ich dafür auf jeden Fall. Ja, okay. Mein zweiter Platz. Ich hoffe, ich klaue dir damit nicht deinen ersten. Möglich wär's, du als Science-Fiction-Freak.
Wahrscheinlich.
Denn mein zweiter Platz ist jetzt die auch nicht gerade schlechte Science-Fiction-Serie Foundation. Bist du damit denn vertraut?
Ja, die habe ich auch gesehen. Ist jetzt nicht in meiner Liste drin, also passt cool, alles.
Ein Glück.
Aber ich finde sie auch grandios. Grandios.
Ja, also Foundation basiert auf Büchern von Isaac Asimov. Und Isaac Asimov, einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, / Wissenschaftler, / was auch immer. Der hat über 500 Bücher geschrieben in seinem Leben. Und ich kannte den schon seit meiner Kindheit. Der hat ja auch die 3 berühmten Robotergesetze verfasst, nach denen eigentlich alle Roboter in allen Filmen und allen Serien und Büchern funktionieren. Das muss man erstmal schaffen. Und wie gesagt, der hat so eine epische Buchreihe damals. Ich glaube, 6 Bücher oder sowas. Ich habe sie, glaube ich, alle gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, weil es schon so lange her ist. Die habe ich als Kind gelesen. Und da geht's halt um die Entwicklung einer intergalaktischen Zivilisation über Zehntausende von Jahren hinweg. Sozusagen, was passiert, wenn eine galaktische Zivilisation ausstirbt und sozusagen die Kontrolle verliert und andere dann irgendwie kommen. Und das alles kann irgendwie in der Serie jemand vorhersagen. Nämlich dieser berühmte Harry Seldon. Ne? Der hat da diese Psychohistorik erfunden. Das ist so ein Wissenschaftszweig, der irgendwie statistisch dann Sachen auswertet und vorhersagen kann, wie lange irgendwie die menschliche Zivilisation dann irgendwie noch existiert und wenn die dann, wann die dann untergehen wird, alles mathematisch exakt berechenbar irgendwie. Und daraufhin macht er sich halt daran, die menschliche Zivilisation zu retten. Weil er weiß, dass dieses Imperium, was jetzt schon seit 1000 Jahren oder noch länger existiert, wenn es untergeht, wird es erstmal ewig eine lange Zeit geben, in der die Menschen auf alleruntersten Niveau wieder sind, wenn sie überhaupt überleben. Und deswegen will er gleich die nächste Zivilisation sozusagen schon so heraufbeschwören, sozusagen den Grundstein dafür legen. Ne? Und es ist alles weit über sein eigenes Leben hinaus angelegt. Er legt sich dann natürlich auch mit den Herrschern an, irgendwie die herrschende Dynastie, die wird seit 400, 500 Jahren oder so von so einem König geleitet, der immer wieder geklont wird. Von dem gibt es dann Bruder Morgen, also seine junge Variante, Bruder Tag, das ist dann der aktuelle König, und Bruder Dämmerung, das ist dann der ältere, er selbst als älterer Klon sozusagen auch noch, der ihn dann noch berät und der, wenn er dann alt genug ist, wird er dann auch einfach getötet irgendwie so. Ne? Und so wird immer dann irgendwie, wollte der König halt sicherstellen, dass er immer über dieses Reich herrschen wird, egal was passiert. Ne? Und er wird dann auch unterstützt von dieser komischen Roboterfrau, diese, wie heißt die da nochmal, irgendwie Demerzel oder so? Das ist auch so eine uralte, 10.000 Jahre alte Roboterin oder so, die kommt noch von ganz früher, irgendwie diese menschlichen Roboter, die sind irgendwie inzwischen verboten und sie ist die einzige, die es noch gibt. Und sie berät halt immer den König, ne? Und gleichzeitig gibt's dann halt auch die andere Seite sozusagen, den Harry Seldon. Am Anfang der ersten Staffel lebt er ja selber noch. Ab der zweiten Staffel ist dann irgendwie, glaube ich, 138 Jahre später, dass dann die beiden Hauptfiguren in irgendwie überlebt haben in irgendeiner Form, irgendwie tief gefroren oder was da auch immer da war. Und aber der Harry Seldon, den gibt's halt schon nicht mehr, aber er hat vorsorglich von sich selbst halt schon so Hologramme angefertigt und kann halt immer wieder in die Geschicke der Menschheit irgendwie eingreifen und versucht, das alles auf der Bahn zu halten, während dieses galaktische Imperium mit seinen miesen Methoden halt irgendwie versucht, ihn den Garaus zu machen, weil sie natürlich Angst haben, ihre Dynastie dann irgendwie zu verlieren, was aber halt nicht abgewendet werden kann, wenn man halt der Psychohistorik dann Glauben schenkt. Ne? Das ist also alles unabwendbar, aber wie das Schicksal dann vorangeht, und also es ist schon irre, dass sie sich überhaupt getraut haben, sowas zu verfilmen. Und natürlich nehmen sie sich auch dann irgendwie nur kleine Teile daraus, die sie dann näher beleuchten, weil du kannst halt nicht die gesamte Geschichte der Menschheit über 10.000 Jahre erzählen. Das wird ein bisschen viel für so eine Serie, die ja auch noch ansprechend sein soll. Ja, und was an der Serie besonders ist, finde ich, also vor allem das Set-Design, die Grafik, also die ganze Ausstattung, auch die Schauspieler. Also alles an dieser Serie ist einfach so übertrieben hochwertig, dass danach mich sogar Dune halt nur noch kaum noch hinterm Ofen hervorlocken konnte, weil das ist alles, sieht alles aus wie bei Dune, nur viel geiler. So, viel besser, viel umfangreicher, eine ganze Zivilisationen sind auf verschiedenen Planeten, ein ganzes System von Raumschiffen und allem drum und dran wird da erzählt. Also wirklich eine irre Serie. Und die Schauspieler, naja, von den Namen her sind die jetzt halt nicht so bekannt, aber es sind wirklich alles sehr gute Schauspieler. Vor allem der König, ne? Dieser von Lee Pace wird der irgendwie gespielt, so heißt der. Ein amerikanischer Schauspieler. Und ja, der ist einfach großartig, ne? Wie er von seinem Gehabe her einen König spielt, ne? Das kann ja auch nicht jeder. Also man nimmt es dem richtig ab. Ne? Und was dann auch für Intrigen laufen, das ist schon fast Game of Thrones mäßig im Hintergrund, ne?
Ja, es ist so ein riesiges Imperium, galaktisches Imperium, und es wird sozusagen die Geschichte erzählt, wie das so langsam anfängt, auf den Untergang zuzusteuern, so, ne? Genau. Wie halt irgendwie alles so allmählich auf den Untergang zugeht, und das ist ja auch das, was der Harry Seldon da so vorhersagt, ne? Dem Imperator so sagt, euer Imperium wird irgendwie dann und dann untergehen, aus den und den Gründen, weil er das so vorberechnet hat. Was genau,
dann geht er auf einen anderen Planeten und gründet dann diese Foundation, eine alternative Zivilisation, die sozusagen die andere dann später ersetzen soll, anstelle von ewig dauernder menschlicher Dunkelheit oder so.
Genau, und die Foundation ist ja auch so eine Art Bibliothek, wo angeblich alles Wissen dann so drin gespeichert sein soll auch. Und so.
Aber es ist halt eigentlich noch komplexer, ne? Weil am Anfang der zweiten Staffel merkt man so, dass die Geschichte dann irgendwie in eine falsche Richtung geht, weil diese Foundation auf dem Planeten Terminus oder so, die geht auch in irgendwie eine falsche Richtung, die verehren irgendwie den Harry Seldon inzwischen wie einen Gott nach über 130 Jahren und sind sozusagen vom rechten Weg abgekommen, und es gibt eigentlich noch eine zweite Foundation, die sozusagen dafür da ist, da einzugreifen, wenn die erste Foundation halt genau, wenn der sowas passiert, ne, dass die halt gesellschaftlich dann selber auf den Abgrund zugeht. Und das ist dann alles, wird das alles nochmal ein bisschen komplexer. Und ja, das ist super, also das ist einfach genial. Wer Game of Thrones mag und ähnliche Sachen, und das mit einem Science-Fiction-Setting, der wird sich da total zu Hause finden. Weil es gibt halt beides. Es gibt halt die Königsfamilie, sowas wie bei Game of Thrones, ne, so mit Intrigen und die etwas Böseren und die nicht ganz so Bösen und die Guten, alles ist da irgendwie mit bei. Und ja, also das ist grandios. Also die Serie hat mich auch total gefesselt. Die zweite Staffel fand ich jetzt nicht ganz so klasse wie die erste, aber es lag eigentlich nur daran, dass sie wirklich sich ganz viel Zeit genommen hat. Die hat dann wieder so einen Aufbau betrieben, der 3, 4, 5 Folgen dauerte oder so. Und dann hat sie wieder so einen richtigen Sog entwickelt. Genau wie die erste Staffel, so ein Sog, aus dem ich nicht mehr rausgekommen bin, wo die Ereignisse sich irgendwie dann irgendwie entwickeln und du denkst so, oh mein Gott, oh, das kann doch nicht wahr sein. Was für Auswirkungen hat das denn jetzt? Und hoffentlich schaffen die das, und wie kann denn das sein? Und dann wird der noch getötet und da passiert was. Es ist unglaublich gut, aber nicht verwirrend, sondern ich fand es durchaus so erzählt, dass man den Faden auch dem folgen kann, finde ich jedenfalls. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich die Bücher kenne, aber ich fand es halt grandios gemacht.
Ja, es ist halt so episch, wie es irgendwie nur geht. Ne? Die ganze Serie umspannt mehrere Tausende von Jahren und dann wird einfach mal nach vorne gesprungen, 2000 Jahre oder irgendwie sowas. Es ist halt einfach unglaublich. Oder zurückgesprungen, ne? Auch für zurückgesprungen, ein paar tausend Jahre.
Ja, oder so. Es gibt immer wieder Hin- und Hersprünge, und natürlich ist auch dieses, man muss sich vorstellen, dass am Anfang der zweiten Staffel, da ist ja von dem Harry Seldon nur noch dieses Hologramm übrig, was er von sich selber erschaffen hat, wie so eine eigene Entität. Und der ist da gefangen in so einem komischen digitalen Raum da drin irgendwie, und der wird selber irgendwann langsam verrückt, wa? Und dann muss es, zum Glück gibt es da noch einen weiteren Harry Seldon, den dann, also ist schwer das zu erklären, also man sollte es wirklich gucken, das ist eine absolute Empfehlung von mir.
Weil ich finde auch die Hauptdarstellerin so sympathisch, die spielt ja so eine junge,
Dornig,
ne? Genau, ja. So eine junge Frau, die praktisch auch ein Mathematikgenie ist, aber von so einem ganz abgelegenen Planeten kommt und dann halt bei Harry Seldon sozusagen lernt, von ihm praktisch etwas unterrichtet wird.
Sie würde das von ihm lernen, aber in Wirklichkeit benutzt er sie halt von Anfang an, um die Geschichte so auf den Weg zu bringen, wie er das braucht. Dafür braucht er sie halt unbedingt, ne? Da gehen dann natürlich auch Sachen schief, die nicht passieren sollten, und deswegen muss nur einiges gemacht werden, damit die Geschichte trotzdem noch irgendwie in die richtige Richtung geht, so wie der Harry Seldon es halt eigentlich gern hätte. Ist wirklich schon faszinierend.
Ja, toll.
Ja, also mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Also absolute Mega-Empfehlung einfach.
Auch optisch, wie du sagst, der Wahnsinn. Alleine schon von den Raumschiff-Designs, und da gab es ja dann so eine Szene, wo da cool sowas gemacht. Zusammenbricht, da einstürzt. So ein,
ja, da gibt es da so einen Weltraumfahrstuhl oder so, ne?
Und ja, genau, der bricht dann zusammen.
Und geht dann alles kaputt irgendwie. Wird da so ein Anschlag verübt, ne? Und das ist, mega krass gemacht.
Ja, Wahnsinn. Okay.
Okay, dann cool. Dann kannst du ja jetzt schon deinen Platz 1 hier hervorbringen. Ich bin gespannt.
Genau, bevor ich Platz 1 sage, wollte ich eben noch korrigieren. Diese Politikerin bei Expanse, die ist nicht indisch, die kommt aus Iran. Eine Iranerin.
Ja, okay, aber
Shori Agdashlo oder so heißt die.
Ja, das ist nah genug.
Aber ja, Wahnsinn. Okay, mein erster Platz ist, wenn man den Audio-Stammtisch kennt, wird man es wahrscheinlich schon erahnen, ist natürlich Battlestar Galactica. Dieses Reboot,
ich nicht gedacht. Na gut, da habe ich
der Serie.
Stammtischen nicht aufgepasst, wahrscheinlich. Okay, Battlestar Galactica, ja, tatsächlich krass.
Genau, aber nicht die alte von 1978, sondern die neue von 2003. Und Herrgott, ist das eine tolle Science-Fiction-Serie. Es ist auch wieder epische Science-Fiction, aber im Gegensatz zu Expanse viel düsterer irgendwie. Also es ist wirklich so, das fängt gleich an mit der Zerstörung der Erde sozusagen, der Planeten, der Heimatplaneten, der Menschheit. Die Menschheit ist da so in so 9 Kolonien aufgeteilt oder so. Die werden halt von den bösen Zylonen nach einem wirklich ganz, ganz, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte langem Waffenstillstand, werden sie von den Zylonen halt weggebombt, die ganzen Planeten. Und jetzt ist die Geschichte, ist halt die Geschichte der letzten Überlebenden der gesamten Menschheit, die in so einem Trupp aus einem Battlestar, einem so einem riesigen Kampfraumschiff, kann man sich vorstellen wie ein Flugzeugträger im Weltraum so, die Battlestar Galactica und so einem Haufen Zivilschiffe, die immer der Galactica folgen. Das sind so die letzten Menschen, wie viel sind's? 20.000 oder so, irgendwie sowas. Und sie wissen, sie sind die letzten Überlebenden und sie werden von den Zylonen, von den bösen Zylonen verfolgt, die im früheren Galactica waren ja die Zylonen so Roboter. Jetzt, die gleich am Anfang merkt man, die Zylonen sehen jetzt aus wie Menschen.
Sind das nicht so eine Art Gestaltwandler oder so, die sich dann da irgendwie verstecken können, Menschen? Oder irre ich mich da jetzt gerade?
Sie sind einfach, die Zylonen haben halt einfach jetzt die Form von Menschen, lassen sich von Menschen eigentlich nicht unterscheiden. Aber es gibt eben nur 8 Modelle oder so. 8 verschiedene Modelle. Und die sind dann auch schon in der menschlichen Flotte sozusagen als Schläferagenten schon so vorhanden irgendwo. Und dann eine der großen Sachen in der Serie ist halt rauszufinden, was sind die Modelle der Zylonen, ne? Wer sind die Zylonen? Weil die dann so als Verräter agieren. Und was mir daran so gefällt, ist erstmal die Schauspieler. Also da ist ja der James Olmos von der auch bei Blade Runner schon gespielt hat. Der ist der Commander Adama, der Captain der Battlestar Galactica. Super geschauspielert von ihm. Sein Sohn ist einer dieser Kampfpiloten. Und dann natürlich Katie Sackhoff als Starbuck. In der alten Serie war es ja ein Mann, jetzt ist es eine Frau. Sie spielt das auch so toll. Sie ist halt so voll hardcore immer die beste Pilotin. Sie ballert alle Zylonen weg und so und trinkt auch immer voll hart dann in der Kneipe auf dem Schiff dann nach Feierabend so und ist halt so voll die Harte. Und hat auch so eine ständige Liebesaffäre mit dem Sohn von, mit dem Apollo, mit dem, die haben immer so Callsigns, Starbuck und Apollo sind die beiden, Apollo ist halt der Sohn von dem Adama. Und dann ist das immer so, und lieben sie sich oder nicht, und dann geht das immer hin und her. Und okay, das ist schon mal super. Und dann hast du ständig, du hast diese Spannung von der ersten Folge an, also man muss sagen, das fängt mit einer Miniserie an. Man sollte diese Miniserie zuerst gucken, diesen Pilot sozusagen. Da wird erzählt, was auf der Erde passiert, auf der, Erde, Caprica heißt das, der Heimatplanet. Was da passiert ist, als die Zylonen dann angreifen. Also diese Miniserie ist so die Vorgeschichte, da ist die Battlestar Galactica, das Raumschiff ist so ein Museumsschiff, da wird gerade so eine Tour gemacht mit Zivilisten und Journalisten. Weil die jetzt als Museum irgendwie, ich glaube, die soll abgemeldet, also das Museum soll geschlossen werden auf dem Battlestar Galactica, dann wird halt Caprica angegriffen, alles wird zerbombt von den Zylonen, der Waffenstillstand ist gebrochen und sie schaffen es gerade so mit diesem Battlestar-Raumschiff dann zu fliehen, so, ne, das ist diese Miniserie, es ist so der Hammer-Auftakt schon, so krass und dann geht's halt gleich los, ständig diese Spannung, die Zylonen sind so auf den Pferden, alle 20 Minuten kommen sie Hyperraumsprung zu uns, dann müssen wir wieder wegspringen, dann kommen sie wieder hinterher, wir müssen wieder wegspringen, sie haben gerade mal noch Zeit, die nächsten Koordinaten zu berechnen und so.
Stimmt, ja.
Oh, so eine Spannung und alles auf dem Schiff ist halb kaputt, die Leute überleben gerade so ständig, sie haben keinen Treibstoff mehr, dann müssen sie irgendwo auf irgendeinem Planeten Treibstoff einsammeln und so, dann geht ihnen die Munition aus, die Kampfjäger, die sie haben, diese coolen kleinen Kampfjäger, auch so ein bisschen Star Wars mäßig, wie so X-Wings so ein bisschen so in der Art sind dann alle halb kaputt, da müssen die ständig repariert werden und alles ist so dreckig im Arsch kaputt, gerade kann man so überleben. Und dazu kommt dann, neben dieser ganzen Militärgeschichte, die Geschichte der Politik, weil da ist dann natürlich auch eine Präsidentin, die war eigentlich so Ministerin für Erziehung oder so, ne, die ist dann, die wird dann mit einmal der Präsident, weil alle anderen Menschen sind halt tot und sie war, ist dann der Nächste in der Reihe der sozusagen Vize, der in der Vize-Reihe so.
Hatte diese Serie nicht auch so eine Frau. Super realistische Darstellung von den Raumschiffen? Immer mit
total,
so
genau.
Ranzoomen und so komisch, als ob eine Kamera dem nicht ganz folgen könnte. Das sah total cool aus.
Genau, so wurde das gemacht. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn diese Raumkämpfe sind, dann siehst du die so ganz, dann zoomt die Kamera so ganz nah dran und dann wieder weg und schwenkt so hin und her und so, als würde jemand mit einer Handkamera versuchen, diesen Raumschiffen zu folgen, so während sie da kämpfen. Richtig toll gemacht. Und die Schauspielerleistung ist unglaublich. Die Leute, was die da leisten, ist wirklich der Wahnsinn. Es sind auch, was mir so gefällt, ist, Battlestar Galactica nimmt als Science-Fiction-Serie alles, was die Menschheit betrifft und komprimiert es auf jetzt statt Milliarden von Menschen auf was weiß ich, 40 oder 20.000 Menschen. Alles ist total dicht komprimiert, aber es passiert eben alles, was man von der Menschheit kennt. Es gibt es gibt Betrug, es gibt Wahlbetrug, es gibt diese Wahlen, ne? Es gibt diese Tribunale, es gibt diese Gesetze, die dann gibt es Militärgesetz auf einmal, ne, dann mit einmal, weil man ja im Krieg ist und also es ist nicht nur Politik, dann gibt es auch Kriegsgefangene und Missbrauch von Gefangenen und alles, also richtig harte Themen, so Folter und sowas, ne? Alles wird Unterdrückung und so weiter. Unterdrückung von Minderheiten und dann Revolution und alles ist da drin. Gewerkschaften, Aufstände der Arbeiterklasse.
Du hast vollkommen
es
recht.
Es ist unglaublich. Es wird ein.
Auch wieder.
Es wird, ja, genau. Ja,
das ja auch gesehen damals.
Ja, Wahnsinn. Es wird praktisch diese Science-Fiction, dieser Science-Fiction-Rahmen wird benutzt, um eigentlich alles zu thematisieren, was die Menschheit irgendwie betrifft heutzutage. So, es ist echt Wahnsinn.
Okay,
und halt extrem schnell und kurz, ja, oder beziehungsweise damals dann. Aber
ja gut, also so viel hat sich ja an der Menschheit, glaube ich, dann doch noch nicht geändert, bis auf Kleinigkeiten, aber
ja, oh, es ist wirklich toll. Also, und was man auch sagen muss, wie das gedreht ist, ne? Es ist halt sehr dunkel ausgeleuchtet und du hast das Gefühl, die tragen gar keine Schminke. Das ist alles so richtig rau und vermeintlich echt sieht das aus, so, ne? Als hätten die gar keine Schminke an, als wären gar keine Ausleuchtung mit irgendwelchen großen Lampen, sondern alles sieht so dunkel aus und so irgendwie so realistisch gefilmt. Hat mir auch super gefallen und es bleibt wirklich abwechslungsreich. Es hat später eine kleine Schwäche, so, ich glaube, so bei Staffel 3, da ist dann sehr viel so, sieht man sehr viel von den Zylonen so rumlabern, irgend so ein philosophisches Zeug, das wird dann etwas langweilig, aber dann in Staffel 4 geht's wieder richtig los, also ich find's genial, ich find's einfach genial. Battlestar Galactica, der Hammer, ich hab's jetzt, glaube ich, schon drei oder, ich hab's, glaube ich, schon viermal gesehen, letztes Jahr hab ich's nochmal komplett durchgeguckt und war wieder an den Stuhl gefesselt. Gerade die ersten paar Folgen, es endet, du musst sofort die nächste sehen, so, weil es ist so spannend.
Ja. Okay, cool, das gucke ich mir auf jeden Fall direkt dann auch gleich nochmal an, bald. Hört sich gut an. Ja, na prima, also das ist also nicht nur im Moment, sondern wahrscheinlich schon seit längerer Zeit deine Lieblingsserie. Gut zu wissen.
Auf jeden Fall, man sollte auch eine Warnung aussprechen, wenn man das alte Battlestar Galactica von 1980 oder so toll findet, erwartet nicht das Gleiche. Also es ist wirklich was völlig anderes. Das hat zwar die Grundidee mit dem alten gemein, aber ansonsten ist alles anders. Also,
stimmt. Ja. Es gab ja damals auch eine große Diskussion, als die Serie rauskam. Viele fanden es doof, viele fanden es geil. Aber es war halt wirklich ein mutiger Schritt, sich da komplett von der alten Serie zu lösen. Ja, finde ich auch.
Ja, und das komplett zu modernisieren. Und die Serie war halt von Ronald D. Moore. Und ich weiß noch damals, Battlestar Galactica, das habe ich nach Lost gesehen. Lost war für mich die erste Serie, die mich so weggeblasen hat, dass ich dachte, wow, Serien sind jetzt neu.
Stimmt, die kamen ungefähr gleichzeitig. Also Lost kam auf jeden Fall 2004 raus. Und wenn die Serie schon 2003 rauskam, hast du die halt dann trotzdem erst ein bisschen später gesehen, scheinbar.
Ich glaube, kann sein. Ja, aber für mich, ja genau. Aber persönlich war für mich halt Lost der Wahnsinn, dass ich gemerkt habe, Serien sind jetzt anders, besser heutzutage. Das geht auch anders und so unglaublich gut, besser als Film, unglaublich. Und gleich nach Lost habe ich dann das erste Mal diese neue Battlestar Galactica-Serie gesehen und hatte genau das gleiche Feeling. Wow, noch so eine Serie, die auch so cool ist und so. Was ist los? Ne? Und dann ging das immer so weiter eigentlich, weil, ja.
Stimmt.
Also, Serien sind inzwischen so gut.
Das war so ziemlich der Punkt, wo sich's gedreht hat, so um die Jahrtausendwende. Also bei mir war es die erste Serie, wo ich das gemerkt habe, war Six Feet Under, wo es ja um so eine komische Bestattungsfamilie geht. Ne? Die war auch ein bisschen episodisch noch, aber da war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wow, krass. Eine Serie, die komplett über den gesamten Serienverlauf halt einen roten Faden hat, wo sich ganz viele Dinge verändern und wo das nicht immer Monster of the Week ist oder so, wo immer am Ende der Folge immer die gleichen Zustände herrschen wie vorher und es geht immer nur um Kleinigkeiten innerhalb eines kleinen Gefüges, sondern da verändern sich wirklich Sachen. Und dann Lost hat er nochmal einen draufgesetzt und die Serie dann halt auch. Ja, und dann ging es wirklich los mit diesen Serien, die so anders sind als diese früheren episodenhaften Serien.
Das gab es ja früher gar nicht. Du hattest halt auch so mit einmal Trickeffekte bei Battlestar Galactica, ne? Da waren halt die Raumschiffkämpfe eigentlich genauso gut wie in einem Star Wars Movie, so Film so gefühlt, ne? Also es war nicht mehr so, dass Science-Fiction-Serien richtig schlechte Effekte hatten, sondern die waren einfach mit einmal richtig gut. Und das ist ja heutzutage auch immer noch so. Bei den modernen Science-Fiction-Serien, so Foundation, ne, das ist doch besser gemacht als bei modernen Filmen. Also die Effekte sind so gut. Ja, okay.
Na gut.
Dein Platz 1.
Machen wir jetzt hier großes Spannungstrommelwirbel. Mein Platz 1, und es kann einfach nicht anders sein, und du hast es dir vielleicht auch schon gedacht, ist die Serie Shogun. Ja. Also das ist auch eine Serie, die ist eigentlich basiert auf einer anderen Serie aus dem Jahr 1980 und das wiederum basiert auf so Büchern oder ein so einem Buch von James Clavell, ne? Der gleichnamige Roman, der heißt auch Shogun und da geht's so um die mehr oder weniger wahre Geschichte von Holländern beziehungsweise mit einem englischen Navigator, die nach Japan kommen. Im 17. Jahrhundert oder so, ne? Und die kommen da halt hin und werden erstmal von ganz vielen Schiffen ist nur noch eins übrig, der Captain ist schon tot, alle sind kurz vorm Abnippeln und die restlichen paar Leute, inklusive dieses englischen Navigators, wie hieß der da nochmal? Der hatte da so einen bestimmten Namen hier, William, ach, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, also der wird auf jeden Fall gefangen genommen und die ganze restliche Mannschaft wird gefangen genommen von irgendwelchen Samurais, ne? Und dann, was geht jetzt ab in Japan, ne? Die Portugiesen sind mit den Japanern schon so ein bisschen in Handel eingetreten, wollen aber eigentlich auch das Christentum da verbreiten, womit sie nicht nur auf Nächstenliebe treffen. Und der englische Navigator, der muss dann halt gucken, dass er da irgendwie, nicht gleich abgemurkst wird, sondern er muss irgendwie einen Wert darstellen und er schlägt sich auf die Seite von diesem Toranaga, oder wie der heißt, diesen einen Herrscher, der sozusagen der neue Shogun werden möchte. Und es ist aber so, dass der alte Herrscher, der war irgendwie der Taiko, der ist irgendwie kurz vorher gestorben und jetzt haben halt 5 gleichberechtigte Herrscher haben irgendwie gerade das Sagen und die finden alle diesen Toranaga nicht so geil und wollen ihn halt aus dem Amt entheben, beziehungsweise am liebsten umbringen und seine ganze Familie auch noch. Und er arbeitet halt dagegen und er hat halt diesen Engländer auf seiner Seite und er hat dann halt auch noch andere Leute, die ihm helfen. Also zum Beispiel auch vor allem diese Mariko, diese Frau, ne, diese Übersetzerin für den Engländer, die also eine unglaublich wichtige Rolle spielt in dieser Serie und die ist einfach unfassbar gut, diese Schauspielerin. Also auch die anderen sind alle geil. Also auch dieser Toranaga selber, der gespielt wird von Hiroyuki Sanada, ein Schauspieler, Name, der dir jetzt vielleicht nicht viel sagen wird, aber den Typ hast du ganz sicher schon öfter gesehen. Der ist ganz oft ist der in irgendwelchen Actionfilmen drin. Zum Beispiel diesen Bullet Train, den letzten Film mit Brad Pitt, da spielt er auch mit. Ja, da ist er auch dieser Japaner. Und dann gibt's den auch in anderen großartigen Serien. Und der Hauptdarsteller übrigens ist Cosmo Jarvis, ein relativ unbekannter, junger Typ so. Der Schauspieler und aber auch Filmemacher und auch Songwriter und so ist. Und ich fand den richtig gut. Der hat ganz schön viel Schelte eingesteckt. Viele fanden irgendwie, habe ich gelesen zumindest, fanden das irgendwie nicht so geil, wie er das irgendwie verkörpert. Aber ich fand, der war genau richtig für die Rolle. Also das ganze Casting von dieser Serie ist unglaublich. Und da wird auch ein richtig großer Aufwand getrieben. Und diese Serie sollte eigentlich nach ihren, ich glaube, 8 Folgen oder so, sollte die abgeschlossen sein. Und die war halt auch abgeschlossen und die hat auch ein gutes Ende, eigentlich die Serie. Aber durch den riesigen Erfolg sehen sich jetzt die Produzenten sozusagen genötigt, das Ding jetzt dann doch noch auszuweiten und dann doch noch eine zweite Staffel zu machen, die jetzt schon angekündigt ist. Also, weil das Ding hat einfach alles abgeräumt, was da irgendwie machbar war. Und also du hast Shogun, glaube ich, auch gesehen, ne? Was hältst du denn davon?
Ich habe es leider immer noch nicht geguckt, nur die ersten 3 Folgen oder so.
Nein,
ja. Na gut, immerhin. Ich weiß, du sagst mir jedes Mal, ich soll es gucken, aber ja. Das also die erste Folge hat mich total enttäuscht, weil sie kommen dann in Japan an und ich dachte, das ist doch nicht Japan. Da habe ich halt nachgeguckt, das ist tatsächlich in Kanada gefilmt. Aber da haben mir jetzt alle Leute erzählt, das ist egal, es ist trotzdem super, auch wenn es nicht in Japan gedreht ist, wie sie ursprünglich wollten. Aber fand ich das auch sehr brutal, wie die da miteinander umgehen, ne? Also die,
ja, hallo, 17. Jahrhundert, 16. bis 17. Jahrhundert.
Also es gibt sehr viel Mord und auch sehr viel so mit Katana, Kopf ab, nächster so, das ist etwas
heftig. Ja klar, in der Serie gibt's glaube ich 3 oder 4 Selbstmorde, also diese berühmten Harakiris. Und die werden da richtig zelebriert, die Sachen, ne? Also, da geht's ab.
Ja, ich muss das auf jeden Fall auch noch mal jetzt
also ernsthaft gucken. Also, kann ich dir nur empfehlen, die Serie, keine Serie hat mich, also die ist mit, also ist ja nicht nur umsonst mein Platz 1 geworden, sondern das war mit Abstand die beste Serie dieses Jahr für mich. Also wirklich, die hat mich so vom Hocker gerissen und die fand ich so spannend. Also vielleicht, na gut, ich habe natürlich auch eine Verbindung zu Japan. Also ich mache ja schon lange Kampfsport und habe ein bisschen auch so und bin auch so ein Anime-Fan und habe natürlich was übrig für die japanische Kultur. Insofern hat mir das natürlich sehr gefallen, wie sie da ganz drauf bedacht waren, das so originalgetreu wie möglich die alten Sitten im alten feudalen Japan nachzubilden. Also es ging so weit, dass sie den Schauspielern, die mussten sogar dieses Altjapanisch lernen, was man früher gesprochen hat, vor hunderten von Jahren. Und das sprechen die da in der Serie. Und es ist halt auch insofern aufwendig, weil ganz viel wird halt Japanisch geredet und dann wird dann halt einfach mit Untertiteln gearbeitet. Und also es wird nicht synchronisiert oder so, ne, das Japanische. Und das ist halt für manche vielleicht ein bisschen anstrengend. Für mich war es ganz cool, weil es halt nochmal die Immersion gesteigert hat, weil wenn die so richtig Japanisch reden, das hat schon was. Und es kommt dann gleich noch viel echter rüber. Also diese ganze Ausstattung und diese ganzen Sachen, die da so an so einem japanischen Hof da vor sich gehen und wie die alle miteinander in Beziehung stehen und wie die voneinander abhängen und diese ganzen Intrigen und der ganze Kram, das ist wirklich irre. Also da merkt man, dass die Japaner eine komplett andere Vorstellung von der Welt haben wie wir. Also ein Beispiel nur sozusagen die Prostituierten. Die heißen dann irgendwie die Frauen auf den Weiden oder so. Das wird dann so schön umschrieben oder so. Und wenn du dann zu so einer Prostituierten gehst, also gingest damals, dann ist es nicht einfach nur irgendwie Sexarbeit, sondern dann sind es halt hochgebildete Frauen, mit denen man sich super toll unterhalten kann und die alles von der japanischen Kultur halt bis ins kleinste Detail drauf haben. Die machen dir dann den besten Tee, den du da je getrunken hast. Du bist in einem tollen Ambiente und Sex gibt's dann halt nur halt auch noch. Aber darum geht's eigentlich gar nicht, sondern das ist alles eine ganz abstruse Geschichte da eigentlich bei denen, ne? Und das fand ich doch sehr interessant, dass man so einen Einblick kriegt in so eine Kultur, wie ich ihn vorher echt noch nicht gesehen habe. Weil sie sich da so viel Mühe gegeben haben mit den Einzelheiten. Ja, sowas, ne? Und dass es halt viele Sachen halt auch immer Konsequenzen haben. Im Japanischen geht es immer darum, alles, was du tust, hat Konsequenzen. So ist es ja nun mal auch im Leben. Aber da wird halt richtig drauf geachtet, dann musst du diese Konsequenzen halt auch tragen. Und wenn es deinen eigenen Tod bedeutet, ne? Und diese Konsequenz, die gibt es halt hier auch nicht. Und die gibt es wahrscheinlich auch in Japan inzwischen nicht mehr. Aber das war halt damals so diese Kultur und das beeindruckt mich doch ganz stark. So, ja.
Ja, da werden keine zweiten Chancen vergeben. Einmal verkackt, dann ist vorbei. Ist nicht so ganz, etwas härter irgendwie so. So kam mir das auch vor. Das Leben damals muss hart gewesen sein für die Leute. Ja, total. Aber ich find's gut, wenn das so akkurat ist. Also das ist ja eigentlich auch, dann lernt man auch ein bisschen was. Das ist nicht alles reine Fiktion. Das ist ja eigentlich auch ganz nett. Ja, schön.
Ja, super. Dann haben wir es ja dann schon auf die Reihe gekriegt. Also mein Ziel war ja auch jetzt nicht wieder so eine 2-3-Viertel-Stunden-Folge zu machen, weil es kann nicht jedes Mal so lang sein. Das war jetzt wie so ein Snack zwischendurch. Was solltet ihr auf jeden Fall an Serien gucken, wenn euch was an guten Serien liegt? Ne? Weil wir sind ja die Menschen hier, wir machen die Podcasts, wir haben hier die besten Meinungen und wir wissen, worum es geht. Ne?
Genau. Ich denke, es gibt auch noch ganz viele andere tolle Serien, je nachdem, worauf man so Bock hat. Aber das finde ich jetzt auch, meiner Meinung waren das jetzt auch 6 richtig gute Serien.
Ja, da war jetzt nichts Falsches dabei. Und also falls man noch ein paar Honorable Mentions oder wie man das bei euch. Da kannst du jetzt auf jeden Fall noch ein paar Serien nennen, wenn du möchtest. Ne? Also ein paar Honorable Mentions.
Honorable Mentions hatte ich mir jetzt keine aufgeschrieben, aber eins, was ich auch eigentlich gerne erwähnen wollte, ist das S von Stephen King, also It, dieses alte. Das war ja eigentlich eine Fernseh-Miniserie und die wurde dann als Film irgendwie in Deutschland als Film zusammengeschnitten veröffentlicht oder auch dann so als VHS-Kassette dann als Film zusammengeschnitten, veröffentlicht, zusammengepackt. Aber eigentlich waren das, glaube ich, so 4 Fernseh-Episoden. Und ich weiß nicht, ich gucke das immer mal wieder gerne. Ich finde, das ist wunderbar gealtert, auch so eine schöne Coming-of-Age-Geschichte von diesen, naja, Coming-of-Age ist es nicht, also es ist so eine Horrorgeschichte mit diesem Clown, aber es springt immer zwischen den Erwachsenen und den Kindern hin und her, was sie früher erlebt haben, was sie jetzt erleben und wie sie versuchen, dieses Clown-Monster da zu besiegen. Und ich kann das immer noch gucken. Also klar, ein paar Sachen sind ein bisschen primitiv heutzutage, aber im großen Ganzen, ja, wie das so geschauspielert ist und geschrieben ist und wie das so alles zusammengesetzt ist als vierstündiger Film beziehungsweise Miniserie, gefällt es mir immer noch super. Also
ja, ich fand die auch damals nicht schlecht. Ich habe die auch mindestens zweimal gesehen oder so, das komplette alte Ding. Aber mein Problem ist halt, dass ich zuerst die Bücher gelesen habe. Und wenn du erstmal S als Buch gelesen hast, dann brauchst du weder die alte Serie noch die neue Serie, noch die zwei neuen noch Filme die zwei gucken. Filme. Das ist alles dagegen nur kalter Kaffee. Also gegen das Buch tatsächlich. Finde ich jedenfalls, weil es geht da deutlich härter zur Sache. Also, und da wird wirklich weitaus mehr von den Einzelnen verlangt, als es in der Serie beziehungsweise in den Filmen dann der Fall ist. Aber okay. So ist es ja meistens. Die Buchvorlagen sind natürlich grandios, sonst würden sie gar nicht erst anfangen, die zu verfilmen. Ja, also ich muss noch eine Serie schnell erwähnen, die ich gerade erst zu Ende geguckt habe, und zwar ganz neu von Moment, hier klicke ich da mal kurz, damit ich den Namen nicht wieder vergesse, von Roland Emmerich, die neue Serie Those About to Die, heißt die, und spielt halt im alten Rom, und da ist der alte Kaiser am Sterben und hat halt zwei Söhne und wer wird der Neue, und dann Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe und alles vom Allerfeinsten. Also wirklich großartig, großartig, mit Anthony Hopkins als alter Kaiser und ganz viele coole Schauspieler, von denen ich jetzt nicht unbedingt die Namen alle irgendwie im Kopf habe, aber Regisseur ist in der einzelnen Folgen ist auch Roland Emmerich und ein gewisser Marco Kreuzpaintner, der mir jetzt nicht so bekannt ist.
Ah, Wahnsinn. Okay, muss ich auch.
Aber der hat halt auch ein paar coole Sachen schon gemacht, genau.
Ja, toll. Mir fallen auch gerade noch zwei ein als Honorable Mentions. Einmal The Fringe fand ich ganz toll, mit diesem durchgeknallten Wissenschaftler und diesem X-Files-artigen Mysterium-Zeug. Also okay. Fringe fand ich ganz gut. Und was war es noch? Ah, fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Na, ich habe ja noch, es gab ja eine ganze Reihe von Serien in letzter Zeit, die immer so mit verschiedenen Universen gespielt haben. Und da gibt's dann einmal Constellation und Dark Matter, die beide eigentlich dasselbe Thema haben, aber komplett unterschiedlich sind eigentlich. Aber bei beiden geht's halt darum, dass irgendwie die Hauptcharaktere jeweils in eine andere, in ein anderes Universum, in eine Realität wechseln, in der halt Varianten von ihnen existieren, so, ne? Die halt ein bisschen anders sind. Aus ganz verschiedenen Gründen auch so, aber beide haben so eigentlich dieses Thema. Und das häuft sich gerade so ein bisschen. Weil so ein bisschen gibt es auch in dieser animierten Serie Pantheon, wo es auch darum geht, dass irgendwie von irgendjemand das Gehirn dann hochgeladen wird in die Cloud sozusagen und da sich da dann digital dieses Abbild von diesem Menschen dann da befindet, nachdem der längst gestorben ist. Und das ist eine chinesische Serie sogar, ne? Glaube ich. Oder zumindest das basiert auf der Reihe von Kurzgeschichten des chinesischen Science-Fiction-Autors Ken Liu. Okay, ja.
Also ja, super. Sehr geil. Dazu fällt mir auch noch die Serie Sliders ein. Die habe ich früher, als die neu war, so abgefeiert und dann auch mehrmals geguckt. Leider wird sie in den späteren Staffeln immer schlechter. Also die erste Staffel ist da immer noch die beste, finde ich. Aber bei Sliders ist das ja auch so eine Idee, dass so ein College-Student sich so ein Wurmloch zusammenbastelt im Keller und dann halt in andere Welten reist und dann durch Zufall auch noch drei andere Leute mit ihm immer kommen. Diese Frau und ganz toll gespielt, der Professor Arturo in Sliders ist ja der, wie heißt er nochmal, der auch Gimli, den Zwerg, gespielt hat in Lord of the Rings.
Wie hieß er nochmal? Ja, ich weiß, wie du meinst, der immer die ganzen, der hat auch den King Kong gemacht und so. Ich komme auf seinen Scheißnamen nicht, aber es ist super. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, House of the Dragon, die Ableger von Game of Thrones, auch tolle Serie. Mit ganz oben. Also wenn ich nicht die anderen drei Serien hätte, hätte ich die Serie auch noch mit dann reingenommen.
Ah ja, John Rhys Davies ist es. John Rhys Davies. Ah,
okay, verstehe.
Der war da der Professor Arturo, der mit den Sliders immer mitgeslidet ist in die verschiedenen Welten. Das ist dann so, eine Welt ist dann so, was weiß ich, die Nazis haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, Amerika ist jetzt irgendwie faschistisch, eine andere Welt ist so irgendwie, Amerika wurde von den Franzosen erobert oder ganz viele komische andere so Parallelwelten, in die sie immer reisen. Echt witzig. Nur halt die Effekte sind richtig schlecht, weil das ist wirklich noch so eine ganz alte Serie der alten Schule, wo die Effekte auch noch nicht gut sind.
Wenn die Geschichte gut ist, habe ich mit
die Schauspieler sind super. Die Geschichte ist gut, die Idee auch immer so. Am Ende der Folge sliden sie raus aus der Welt, am Anfang der Folge kommen sie rein in die Welt. So, es hat halt irgendwie so ein cooles So eine coole Struktur.
Ich habe immer wieder mal einzelne Folgen davon gesehen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich habe jetzt nie zusammenhängend geguckt oder so.
Ja. Na gut, ja.
Ja. Na gut, dann lassen wir es dabei. Das war jetzt einfach mal die super Serienübersicht von uns. Und wer irgendwas zu meckern hat, der soll mir bitte eine E-Mail schreiben. Oder bei YouTube gibt's meine Folgen gibt's jetzt neuerdings bei YouTube. Und da kann man auch Kommentare drunter schreiben. Also macht das einfach. Weil ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo man mir sonst Kommentare hinterlassen könnte. Ich habe zwar so einen komischen Podcast-Anbieter, der angeblich so eine Kommentarfunktion da eingebaut hat, aber die führt immer bei mir ins Nichts. Also da kann man leider nicht wirklich kommentieren. Ne? Böser, böser Podcast-Anbieter. Ich sag seinen Namen nicht. Aber ja. Okay, dann lassen wir es dabei. Cool, dass du wieder dabei warst. Und ich hoffe, ihr werten Zuhörer habt da was mitnehmen können für euch und habt jetzt hier die eine oder andere neue Serie für euch gefunden, die euch auch so begeistert, wie das uns begeistert hat. Ne?
Ja, schön. Danke, es hat mir wieder voll Spaß gemacht, hier bei dir dabei zu sein. Und dann hört man sich. Tschüss.
Ja, man hört sich. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.